Deutschlandfunk Nova 100.
Alles für alle und zwar umsonst. Das war mein Lieblingssprechchor, den ich mal auf einer Demo gehört habe. Ich glaube, es war gegen Studiengebühren ein paar Jahre her. Der obligatorische schwarze Block hat das gebrüllt. Alles für alle und zwar umsonst. Völlig Panne, ich weiß. Ja, illusorisch. Aber im Kern, das hätte doch was, oder? Wenn man nichts besitzen müsste, das Leben mit leichtem Gepäck meistern könnte. Denn Eigentum belastet ja total. Eigentum kann man verlieren. Ja, da kommt jemand in den Sandkasten und klaut dir einfach so dein Schippchen und trampelt deine Burg platt. Oder schmeißt dich aus deinem eigens gebauten Haus, weil du Kredite nicht zahlen konntest. Trotzdem, wir Menschen wollen haben, wollen besitzen. Ein Jägerzaun drum bauen, Verbotsschilder aufstellen. Eigentum gibt uns irgendwie ein gutes Gefühl. Eigentum, eine sichere Sache, ist der Titel von 100 heute. Im Studio bei mir 100-Redakteur Wolfgang Schiller.
Guten Abend. Hallo Paulus, grüß dich.
Ja, wenn wir über Eigentum reden, dann müssen wir über Eigenheim reden.
Ja.
Das ist ein Thema, was mich irgendwie in der letzten Zeit immer wieder, sage ich mal, belästigt.
Es ist ein riesiger Posten, es ist die größte Ausgabe, die man im Leben so macht. Es ist scheißteuer und es ist furchtbar lästig.
Ist es lästig? Ich hab auch gar keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Andererseits lebe ich in der Kölner Innenstadt und zahle für meine Bude 1200 Euro. Also wir, ne? Meine
Familie.
Da würde
jeder Bankberater sagen, dafür bekommst du einen tollen Häuserkredit. Du bekommst zwei Häuser dafür, wenn du das
wenn ich das jeden Monat als genau. Kredit abstottere. Ja. Aber trotzdem finde ich das irgendwie furchtbar und spießig und weiß ich nicht.
Und
nein,
lästig.
Ich habe keine Lust.
Ja, und ich meine, ich als Neuköllner wusste auch nicht, wie lange ich hier in Köln bleiben will und habe deswegen auch lange kein Eigenheim kaufen wollen und jetzt weiß ich nicht, ob ich überhaupt noch eins kaufen will.
Tja. Wir haben vier Geschichten zu Eigentum. Zwei beschäftigen sich auch mit Eigenheim.
Mit dem Eigenheim. Eines, was einem unter dem Hintern weggezogen wird. Eines, was einem unverhofft aufgedrückt wird. Und beides macht die Leute nicht wirklich glücklich.
Das ist die 100 über Eigentum. Der eigentümliche Mensch am Mikro, Paulus Müller. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova 100.
Platsch. Da war sie zerplatzt. Die Immobilienblase in den USA. 2007 war das. Und wir haben ja gelernt, es wurden damals massenweise Kredite an Menschen vergeben, die nie hätten zurückzahlen können. Gewissermaßen wurde der amerikanische Traum vom Eigenheim ausgenutzt. Nur stimmt das nicht unbedingt. 16 Millionen Zwangsräumungen gab es seitdem und dabei waren auch einige, die Kredite ordentlich zurückzahlen hätten können. Hannah Ender hat eine Betroffene in East LA kennengelernt und über anderthalb Jahre bei ihrem Kampf um das eigene Haus begleitet. Ein Kampf, in dem die Deutsche Bank eine zweifelhafte Rolle spielt.
Fährt man den berühmten Sunset Boulevard in Los Angeles immer Richtung Osten und weiter über den LA River, dann kommt man nach East Los Angeles, von seinen Bewohnern nur El Este genannt. Ranchera-Musik und der Duft von Mais-Tortillas wehen die Cesar Chavez Avenue hinunter, die Hauptstraße von East LA. Zwei Blöcke entfernt davon liegt die Hamel Street. Eine kleine Seitenstraße mit engen nebeneinander stehenden Bungalows und vielen kleinen Einfamilienhäusern. Spielzeuge liegen verstreut auf dem Rasen, Wäscheleien hängen in den Vorgärten. 90% der Einwohner hier sind Latinos, leben seit mehreren Generationen hier. Sie haben hart gearbeitet und sich den Traum vom kleinen Eigenheim erfüllt. So wie Familie Lucero. Mein Name ist Margarita Lucero. Ich bin 45 Jahre alt und ich lebe in diesem Haus seit 1988. Margarita Lucero sitzt im Schatten unter einem Baum vor ihrer Garage. Seit 25 Jahren lebt sie mit ihrer sechsköpfigen Familie in dem Haus. Vor 15 Jahren hat sie es mit Hilfe eines Kredits gekauft. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie für eine Reinigungsfirma gearbeitet und Monat für Monat pünktlich die Raten für ihr Heim gezahlt. Bis 2010 hat sie fast die Hälfte des Kredits abbezahlt, insgesamt 140.000 Dollar. Doch als die Wirtschaftskrise kommt, werden die Aufträge weniger, dann wird ihr Mann krank. Margarita Lucero hat Schwierigkeiten, die 2.000 Dollar pro Monat aufzubringen. Sie wendet sich an ihren Kreditverwalter Carrington Mortgage. Ich habe die Bank um eine geringere monatliche Ratenzahlung gebeten und sie haben zugestimmt, mir einen Übergangsvertrag gegeben und gesagt, wenn ich die kommenden 6 Monate pünktlich zahle, dann bekomme ich einen neuen Vertrag. Von der Deutschen Bank hat sie bis dahin nichts gehört. Aber Carrington Mortgage arbeitet als Kreditverwalter im Auftrag des Deutschen Finanzinstituts, das allein in Los Angeles Hypotheken von 2000 Häusern erworben und als Wertpapiere weiterverkauft hat. Darunter ist auch die Hypothek von Margarita Lucero. Sie unterschreibt einen Übergangsvertrag und zahlt eine Rate, die sie sich leisten kann, $1,500 pro Monat. Doch dann haben sie mir nicht, wie versprochen, einen neuen Vertrag gegeben. Sie haben meine Ratenzahlung einfach nicht mehr angenommen und die Zwangsräumung meiner gesamten Familie angeordnet. Margarita Lucero versteht die Welt nicht mehr. Erst sichert man ihr eine geringere Ratenzahlung zu, dann flattert eine Räumungsklage ins Haus. Die Begründung? Die Rate wurde angeblich nicht pünktlich bezahlt. Margarita Lucero schaut in die Unterlagen. Und da steht tatsächlich, die Rate wäre fällig gewesen einen Tag, bevor sie den neuen Hypothekenvertrag überhaupt unterschrieben hat. Es muss ein Missverständnis sein, denkt sie. Margarita Lucero überweist trotzdem weiter, sie will ja zahlen, Monat für Monat so wie immer. Doch die Bank nimmt das Geld nicht mehr an und beginnt mit der Zwangsverstreckung. Die Luceros sind längst nicht die einzige Familie in East Los Angeles, die davon betroffen sind. 155 ähnliche Zwangsvollstreckungen gibt es in der Nachbarschaft in nur einem Monat. Doch Margarita Lucero will sich zur Wehr setzen, will ihr Haus, für das sie seit 15 Jahren immer pünktlich gezahlt hat und in das sie schon über $100,000 gesteckt hat, nicht kampflos aufgeben. Aus Angst, mit meiner gesamten Familie auf der Straße zu landen, habe ich Occupy Los Angeles um Hilfe gebeten. Und sie waren sofort bereit. Für mich sind sie wie eine Familie und ich kämpfe nicht mehr allein um mein Haus. Ende November 2012 kommen Freunde, Aktivisten und Nachbarn und bauen gemeinsam hohe Holzbarrikaden um das Haus und besetzen es. Fort Lucero steht in großen Buchstaben am Eingangstor.
Welcome to Fort Lucero. We are part of a united resistance or foreclosure revolt.
Auf dem gesamten Grundstück sind Zelte, Schlafsäcke und Sofas verteilt. Über 20 Aktivisten wechseln sich hier Tag und Nacht ab, um das Haus vor der Räumung zu schützen. Darunter ist auch Vlad Popescu. Der in Österreich aufgewachsene Software-Ingenieur widmet seine gesamte Freizeit, um der Familie zu helfen.
Ich komme hier jedes Wochenende, das ist mein Zelt da drüben, dort wohne ich. Sonst helfe ich immer, Aktionen zu planen.
Die Besetzer fordern von der Deutschen Bank, dass sie der Familie Lucero ihr Haus mit einem fairen Vertrag zurückgibt.
We would like the Deutsche Bank to work with the family. They don't want their free home. They want to be able to make their payments as they had agreed upon.
Carlos Marroquin von Occupy Fights Foreclosure kontaktiert Anwälte und organisiert Proteste vor dem Hauptquartier der Deutschen Bank in Los Angeles.
We're here to bring attention to what's happening to the practices of a German bank. Such practices that they don't even do at home. They throw people to the streets here in the United States by doing a lot of illegal practices. So we want this bank to stop these practices and we want to bring attention to what they are doing against the families of America.
Was die Deutsche Bank hier in den USA macht, macht sie in ihrem Heimatland in Deutschland nicht, ruft Carlos durch sein Megafon. Ganze Familien und Hauseigentümer mit dubiosen Methoden auf die Straße setzen. Einige der Demonstranten halten Schilder hoch. Deutsche Bank, don't steal our home, Lucero Family. Auch Francisco Perez Araujo ist mitgekommen. Er ist der Nachbar von Margarita Lucero in East L.A., da, wo so viele Häuser in der Nachbarschaft von Zwangsvollstreckungen betroffen sind. Vor der verspiegelten Fassade entlädt sich seine ganze Wut darüber, dass seine Nachbarn aus ihren Häusern geworfen werden.
I am here, because I dislike the living hell out of these banksters! My neighbors are going elsewhere! My neighbors are homeless!
Hey, hey! Ho, ho! Deutsche Bank ist das Go! Hey, hey!
Das größte deutsche Bankinstitut gilt als Königin der Foreclosures, der Zwangsvollstreckungen in den USA, sagt Carlos Marroquin.
Well, this bank is special because we know that they have been involved in thousands of other foreclosures here in the United States. The Lucero family is symbolic of thousands of families that are suffering at the hand of this bank.
Die Deutsche Bank verwickelt in tausende Zwangsvollstreckungen in den USA. Die Luceros sind da nur ein Fall. Und Carlos versteht nicht, warum die Deutsche Bank nicht mit den Kreditnehmern verhandelt, so wie sie das in Deutschland täte. Vielleicht eine Frage, die die Deutsche Bank selbst beantworten kann? Einen Tag später telefoniere ich mit Eric Cohen, dem Pressesprecher der Deutschen Bank in New York, und bekomme eine verblüffende Antwort.
While it says Deutsche Bank on the title of the home, actually we do not have any ownership stake in that particular home. It's not Deutsche Bank that's running a foreclosure process. That's actually handled by the servicer, Carrington. So Deutsche Bank has in no part is involved in the foreclosure process.
Eric Cohen erklärt mir, die Deutsche Bank stehe zwar auf den Dokumenten, aber eigentlich sei sie nur Treuhänder, nicht Inhaber der Immobilie. Die Zwangsvollstreckung werde von dem Kreditverwalter Carrington Mortgage veranlasst. Mit den Räumungen von Häusern habe die Deutsche Bank absolut nichts zu tun.
So Deutsche Bank National Trust Company acts as a trustee for securitization trusts. As a trustee, the bank has no ownership stake in foreclosed properties.
Carlos Marroquin schüttelt den Kopf und zeigt mir die Gerichtsunterlagen im Prozess um die Zwangsräumung. Dort steht schwarz auf weiß, Kläger ist die Deutsche Bank National Trust.
For them to say that they had nothing to do with this is a lie. And I have it right here in black and white, in which the property itself was conveyed to Deutsche Bank National Trust.
Aber wenn die Hausbesitzer nachfragen, werden sie immer abgewimmelt und an Firmen wie Carrington Mortgage verwiesen, die die Zwangsvollstreckungen durchführen. Diese Kreditverwalter arbeiten aber im Auftrag der Banken, sagt auch Vlad.
Ich denke, dass Deutsche Bank einfach also versucht, die Hände reinzuwaschen.
Im April 2013 besuche ich die Familie Lucero erneut. 9 Monate später wohnt die Familie immer noch in dem Haus. Noch immer wird es von hohen Holzbarrikaden umgeben. Noch immer sind ein paar Aktivisten auf dem Gelände. Noch immer steht in großen Buchstaben am Holzzaun Fort Lucero. Margarita Lucero kämpft gegen die Räumungsklage vor Gericht. Sie hofft, dass die Deutsche Bank doch noch einlenkt.
Meine Hoffnung ist, dass ich mich in meinem Haus bleibe, weil es mein Haus
ist. Meine Hoffnung ist, dass ich in meinem Haus bleiben kann, denn es ist mein Haus. Ich möchte der Deutschen Bank sagen, dass sie mir die Möglichkeit geben sollen, in meinem Haus zu bleiben. Das ist alles, was ich will. Ich werde bis zum Ende kämpfen, bis sie verstehen, das ist mein Haus. Das Problem? Im Gerichtssaal werden solche Fälle im Akkord abgearbeitet. Ein paar Minuten für jedes Schicksal. Nur selten wird den betroffenen Hauseigentümern Gehör geschenkt, schon gar nicht, wenn sie wie die Familie Lucero nur Spanisch sprechen. Die Deutsche Bank beauftragt ganze Anwaltskanzleien, die auf Räumungsklagen spezialisiert sind. Für die Gegenseite, die betroffenen Familien, ist es schwer, dagegen anzukommen. Carlos sagt, die Hausbesitzer werden im Gerichtssaal oft so dargestellt, als wären sie ihren Pflichten nicht nachgekommen, hätten die Raten nicht bezahlt. Bis ein endgültiges Urteil gesprochen ist, bleibt das Haus der Luceros in East L.A. besetzt. Es ist schon jetzt die längste Hausbesetzung in der Geschichte Kaliforniens. Ein Banner weht über dem Grundstück in der Hamel Street. 9 months of resistance. 9 Monate Widerstand. Auch Vlad ist immer noch hier.
Wir sind die letzte Linie für diese Familie. Also mit unserem Körper, mit unseren Aktionen stellen wir uns zwischen den Banken und der Polizei und der Familie. Und wenn wir fallen, fällt auch die Familie.
Es ist der 18. Februar 2014, als Margarita Lucero einen roten Zettel an ihrer Haustür findet. Ohne den Text zu lesen, weiß sie, was dieser Zettel bedeutet. Er hängt an vielen Türen Amerikas.
Sheriff's Department. Räumungsklage. Sie werden aufgefordert, das Grundstück innerhalb von 5 Tagen zu räumen. Vollstreckungsgläubiger Deutsche Bank National Trust.
Wir wussten, dass etwas irgendwann mal kommen kann. Aber es hat uns komplett überrascht. Und als wir die Klage bekamen vor einer Woche, da sind wir alle hingegangen und wir haben dann beschlossen, okay, wir werden hier bis zum letzten Minute bleiben und wir werden die Familie nicht verlassen.
The Lucero family can now be evicted at any time. It's our understanding from the lawyer that it may take a day or two for Deutsche Bank to actually process the paperwork to proceed with the eviction.
Über 500 Tage haben sie um das Haus der Familie Lucero gekämpft. Vor Gericht, vor dem deutschen Konsulat, vor der Deutschen Bank, auf der Straße. Am 502. Tag kommt die Polizei. Patty Beers, eine der Aktivistinnen, filmt die gesamte Räumung mit ihrer Handykamera.
Deutsche Bank kicking people out.
Okay, now for those of you just joining us here, we are here at the home of the Lucero family. Margarita Lucero is going to come out right now.
Okay, please help me.
Y'all feel bad about yourselves, is y'all kicking out people out of their homes?
The sheriffs came, I think it was about exactly 5 o'clock, the sheriffs came and they ordered us to get out immediately. So everybody came out of the house onto the sidewalk, and then they changed all the, they brought new doorknobs and they changed all the locks on the house, grabbing Miss Lucero and twisting her arm and shoving her against a wall.
Seriously, somebody's gonna push a woman against the door?
I don't know, it was just heartbreaking.
Im Morgengrauen um 5 Uhr früh stürmen etwa 15 Polizisten auf das Grundstück. Sie klopfen an die Tür und als Margarita Lucero nicht sofort öffnet, treten sie sie einfach ein. Alle müssen das Haus verlassen, dann werden die Schlösser ausgetauscht. Margarita Lucero wird aus ihrem eigenen Haus abgeführt, als sei sie eine Schwerverbrecherin.
I asked Miss Lucero, like, where are you gonna sleep tonight? And she just said, she said in the street. She said in la calle. That means in the street. I think all she has left is like her truck.
Wo sie schlafen wird, fragt Patty Margarita Lucero. Auf der Straße. Alles, was ihr geblieben ist, ist ihr Auto. Die Deutsche Bank hat das Grundstück der Luceros noch vor der Räumung für $200,000 an eine Investorengruppe namens Valencia LLC verkauft. $100,000 unter dem Marktwert.
So they actually sold the property for less than the current value of the property. And why they couldn't do that to Lucero? That's the question I have to ask Deutsche Bank.
Carlos wundert sich. Warum verkauft die Bank das Grundstück an einen Investor, der einen geringeren Preis zahlt als den, den Familie Lucero durch den Kredit abbezahlt hätte? Experten sagen, es gibt für die Banken kaum Anreize, Kredite neu zu verhandeln, wenn Hausbesitzer in Schwierigkeiten kämen. Hypotheken sind mit Versicherungen gekoppelt. Wird die Hypothek nicht mehr bedient, kassieren die Banken Versicherungssummen. Daran verdienen sie deutlich mehr als an einem neuen Hypothekenvertrag. Also spielen die Banken ein falsches Spiel. Dual Tracking, zweigleisig fahren, so nennt man diese Taktik, die vor allem die Deutsche Bank in den USA praktiziert, um Besitzer aus ihren Häusern zu werfen. Während gegenüber den Hausbesitzern so getan wird, als würde man sich auf eine neue Ratenzahlung einigen, beginnt hinter deren Rücken die Zwangsvollstreckung. Alyssa Cockens von der Home Defense Alliance sagt, dass viele Hausbesitzer in den USA mit dieser dubiosen Praxis aus ihren Häusern vertrieben werden.
They began dual tracking, which means while you're waiting for a loan modification, they are foreclosing on you at the same time. And then they foreclose on the families, they auction the homes. And a lot of the banks will collect insurance. And now they're blaming this all. They're saying, oh, these people couldn't really afford their homes.
War das auch der Grund, warum mit den Luceros nicht mehr verhandelt wurde? Damit die Bank die Versicherungssumme auf die Hypothek kassieren kann? Warum wird das Grundstück geräumt und zu einem geringeren Preis an einen Investor verkauft? Ich rufe wieder einmal bei der Deutschen Bank in New York an.
This is Ari.
Und spreche ein zweites Mal mit Ari Cohen, dem Pressesprecher. Der versucht, mich erstmal mit Smalltalk um den Finger zu wickeln.
No worries. How have you been? good. I'm happy. Are you happy to be back home? Well, that's good. That's good to hear that you're back.
Dann spult er erneut den Satz herunter, den ich schon vor einem Jahr zu hören bekommen habe und den auch die Familie Lucero kennt. Die Deutsche Bank ist nicht Eigentümer, nur Treuhänder und hat mit den Zwangsräumungen nichts zu tun. Aber warum steht dann der Name Deutsche Bank National Trust auf der Räumungsklage, auf den Gerichtsdokumenten, ja sogar auf dem roten Zettel, der Mitte Februar an der Tür von Margarita Lucero hängt?
What's happened is you're absolutely correct. The confusing part about why our name is showing up there is merely as a matter of record, as the old plaintiff, I guess, in a when this was originally going on back before Valencia had purchased it. But at this point, it's really completely up to Valencia and what they plan.
Die kurze Antwort nach einigem Rumeiern: Der Name der Bank sollte da eigentlich nicht stehen.
I mean, in the short answer is we shouldn't be on there in the first place.
Warum er es aber doch tut, kann Eric Cohen mir nicht wirklich erklären. Der Pressesprecher sagt, ich soll die Investorengruppe Valencia LLC kontaktieren, die neuen Inhaber des Grundstücks. Die können mir ganz sicher mehr Informationen geben. Er gibt mir einen Namen und eine Telefonnummer.
Office, what is this regarding? Okay, I don't think he's interested in commenting. Thank you.
So wie es mir als Journalistin ergeht, ergeht es auch vielen Hausbesitzern. Carlos kennt dieses Spiel. Man wird weitergeleitet, bekommt keine Antworten. Niemand ist verantwortlich.
This is typical of the banks. They play the games, and when people begin to ask questions, they take them for a big run around. Where nobody wants to take responsibility.
Nur 2 Wochen nach der Räumung sind die Wände vom Haus der Familie Lucero verschmiert. Im Vorgarten sammelt sich der Müll. Um die leerstehenden Immobilien kümmert sich niemand. Was folgt, ist der Verfall. Allein in Los Angeles verkommen so hunderte Häuser, die die Deutsche Bank hat zwangsversteigern lassen.
Deutsche Bank has become a slumlord in South LA.
Now this is one of hundreds of buildings which has been foreclosed on over the last several years by Deutsche Bank. Which is obviously still in ruins.
Eigentlich, so schreibt es das Gesetz vor, muss sich der Eigentümer um die leerstehenden Gebäude kümmern. Absperren, absichern, Fenster vernageln. Dafür muss nun die Stadt Millionen aufbringen. 2011 zieht Los Angeles gegen die Deutsche Bank vor Gericht und fordert Schadensersatz. Die Deutsche Bank zahlt 10 Millionen Dollar und schiebt die Verantwortung auf die Kreditverwalter vor Ort, mal wieder.
Wie die Bank immer deutlich gemacht hat, sind die Forderungsverwalter für den Erhalt der unter Zwangsvollstreckung stehenden Wohnhäuser verantwortlich.
Während die Deutsche Bank im Prozess gegen die Stadt Los Angeles relativ glimpflich davonkommt, steht sie noch im selben Jahr einem Kläger von einem ganz anderen Kaliber gegenüber. 2011 reicht die US-Regierung Klage gegen die Deutsche Bank ein. Der Vorwurf des US-Staatsanwalts gegen die Deutsche Bank? Sie habe das staatlich subventionierte Housing and Development Program HUD missbraucht. Werden Hauseigentümer zahlungsunfähig, springt der Staat ein. Das, so die Staatsanwaltschaft, nutzte die Deutsche Bank und ihre Tochterfirma Mortgage IT aus. Sie hatten Kredite auch an Kunden vergeben, die absehbar zahlungsunfähig werden, und kassierte dann die staatlichen Subventionen. Das hat die US-Steuerzahler bisher 400 Millionen Dollar gekostet. 2012 einigt sich die Deutsche Bank mit der US-Regierung auf einen Vergleich und zahlt 200 Millionen Dollar. Die Familie Lucero ist nach der Zwangsräumung obdachlos. Sie kommt für ein paar Tage bei Freunden unter, zieht dann weiter zu Verwandten. Die Zukunft ist ungewiss. 140.000 Dollar hat Margarita Lucero in ihr Haus gesteckt. Nichts davon ist ihr geblieben. Anfang März 2014 kommt sie noch einmal in ihr altes Haus, will noch ein paar Möbel abholen. Doch die sind komplett zerstört, irgendjemand hat das unbewohnte Haus verwüstet. Der Immobilienmakler des neuen Investors Valencia drückt Margarita Lucero daraufhin 400 Dollar in die Hand. Als Entschädigung.
Häuserkampf in East L.A. Hannah Ender hat Margarita Lucero begleitet, die den Kampf um ihr Haus verloren hat.
Deutschlandfunk Nova 100.
In der 100 sprechen wir über Eigentum. Und jetzt über Menschen, die Eigentum von anderen sind. Sklaven. In den nordamerikanischen Kolonien konnte man ja ganz legal Sklaven besitzen. Sklaven waren Ware, wie tatsächlich jede andere. Wurden sie gehandelt, gekauft, verkauft. Anders als jede andere Ware aber konnten Sklaven ihre Besitzer verklagen, ihre Würde, ihre Freiheit einklagen vor Gericht. Auch im 18. Jahrhundert vor der Unabhängigkeitserklärung, als Sklaverei noch in allen Kolonien legal war. Und diese Gerichtsprozesse mit klagenden Sklaven waren gar nicht mal so selten, hat Caroline Retzlaff herausgefunden, Historikerin aus Frankfurt. Pascal Fischer erzählt gemeinsam mit ihr die Geschichte von Cäsar, der vor Gericht gezogen ist, um seine Freiheit zu erlangen. Wohlgemerkt in einem Land, in dem wahrscheinlich Richter und Geschworene selbst Sklaven besaßen.
Es sind die 1760er Jahre in Massachusetts. Im Städtchen Reading schuftet ein junger Sklave namens Cäsar. Als begabter Ledergerber kann er sogar etwas eigenes Geld verdienen. Doch als Sklave ist er ein beweglicher Besitz seines Herrn, Captain Edward Hercum. Sklavenhändler haben Cäsar in Westafrika verschleppt, als er 10 war. Mehrmals ist er schon verkauft worden. Er hat genug von der Abhängigkeit. Soll er fliehen?
Natürlich war eine Flucht immer eine Möglichkeit.
Caroline Retzlaff ist das. Sie hat sich durch unzählige Stadtarchive in den USA gewühlt und mir Caesars erstaunliche Geschichte erzählt.
Aber die würde eben einem nicht den rechtlichen Status bringen. Und ein Sklave, da muss man davon ausgehen, er wollte die rechtlich anerkannte Freiheit.
Wenn man ihn fängt, wird er ausgepeitscht und wird wieder Sklave. Oder soll Caesar warten, bis Hyrcum ihn für jahrelange Dienste freilässt? So etwas kommt vor, aber Caesar will die Freiheit nicht erst als Greis. Und sagt sich irgendwann, ich kaufe mich selber frei.
Er wusste, er war in einer sehr privilegierten Situation, weil er eben als Ledergerber eigenes Geld erwirtschaften konnte. Das heißt, er war schon mal anders als andere Versklavte, war er in der Position, überhaupt mit vielen Leuten in Kontakt zu treten und eben sein eigenes Geld zu erwirtschaften und damit eben auch eigene Ziele zu verfolgen. Ja, das heißt, er ist auf verschiedene Sklavenhalter in dieser Dorfgemeinschaft, ist an die herangetreten und hat die auch ganz einfach gefragt und hat gesagt, also so sieht's aus, wenn Sie mich kaufen, ich kann Ihnen so und so viel bieten. Ich könnte Ihnen in diesem Zeitraum sozusagen so viel Raten zukommen lassen. Können Sie mir garantieren, dass Sie mich letztendlich freilassen?
1768 zeigt Samuel Taylor Interesse. Er ist Schuhmacher, kann einen Ledergerber gut gebrauchen. Er verspricht Caesar die Freiheit, wenn der ihm jährlich 100 Pfund zahlt, 6 Jahre lang. Der Sklave selbst kostet Taylor nur 80 Pfund.
Taylor hat also eigentlich das Lotto gewonnen damit, ja? Also es war ein wirklich richtig, richtig guter Deal für Taylor.
Zunächst läuft alles gut. Caesar gerbt fleißig und zahlt seine Raten. Doch irgendwann läuft Caesar in der Stadt seinem alten Besitzer über den Weg, Captain Hyrcum. Vielleicht ist Caesar immer noch auf ihn wütend, weil der nie einen Deal wollte. Das wissen wir nicht. Was wir wissen? Caesar beschimpft und bedroht ihn. Und zwar so schlimm, dass Caesar sofort vor Gericht kommt.
Taylor hat das sehr aufgeregt, weil er als Sklavenhalter verantwortlich ist für Caesar. Er musste die Gerichtskosten bezahlen, er musste die Strafe bezahlen. Er hatte mit Sicherheit Geschäftsausfall, hatte Reisekosten, weil sie mussten zum nächstgelegenen Gericht fahren. Das heißt, Taylor hatte einfach große Nachteile dadurch und war natürlich auch persönlich beleidigt mit Caesar. Das heißt, Caesar war durchaus jemand, der mit seinen Gefühlen auch nicht hinterm Berg gehalten hat, sozusagen. Und da hat Taylor wahrscheinlich schon Sorge gehabt, ob das überhaupt noch funktioniert, dieser Handel.
Er fürchtet wohl, Caesar kostet am Ende mehr, als er ihm einbringt und macht obendrein Scherereien. Auch Caesar ist alarmiert. Er spürt, womöglich will Taylor mich loswerden. Dann war es das mit dem Freiheitsdeal. Er versucht, seinen Herrn zu beschwichtigen, verspricht fleißig weiter zu arbeiten. Aber in den nächsten Monaten beruhigt sich Taylor überhaupt nicht mehr. Caesar will heiraten und Taylor sagt, nein. Und übrigens, du sollst deine Raten früher zahlen. Caesar schafft sogar das. Er kann seine Schuld viel früher, fast vollständig tilgen. Trotzdem dreht Taylor durch, sperrt ihn monatelang ein, schlägt ihn brutal, pfeift auf die Abmachung und will ihn verkaufen.
Da ist, denke ich, Caesar klar geworden, jetzt habe ich nur noch eine Möglichkeit und das ist vor Gericht zu ziehen.
Moment mal, ein Sklave klagt wegen Freiheitsberaubung?
In Massachusetts galten zu dieser Zeit recht progressive Gesetze für Versklavte. Sie hatten letztendlich ähnliche Rechte wie unverheiratete Frauen. Sie durften vor Gericht ziehen, sie durften Verträge abschließen, sie durften Besitz haben, ganz wichtig für Caesar. Bei Caesar kann man nachvollziehen, dass er wusste, dass er einen Anwalt braucht und dass er dann zu den relevanten Stellen gehen musste, um das sozusagen anzustoßen.
Caroline Retzlaff findet, hier merkt man, was für eine starke Persönlichkeit Caesar ist. Genau jetzt, als der Plan fast scheitert. Da beugt er sich eben nicht mehr wie ein Sklave.
Er hatte nichts zu verlieren. Er hatte einen unbändigen Freiheitswillen. Er muss sehr intelligent gewesen sein, denn er hat wirklich sozusagen das Ziel, seine Freiheit zu erringen, hat er sehr lange nachvollzogen und sehr strategisch geplant. Das zeigt, dass er sich eben als freien Mann schon sah. Er hat sich wahrgenommen als ein freier Bürger, der eigentlich letztendlich wie ein Lohnarbeiter nur noch eine gewisse Schuld abzuarbeiten hatte, aber der eben nicht mehr verkauft werden konnte.
Also geht es los. Im September 1771 vom niederen Gericht in Newburyport. Aber wie soll Caesar mit seinem Anwalt vorgehen? Einen schriftlichen Vertrag mit Taylor Hat er ja nicht. Und all die anderen Argumentationen von ähnlichen Prozessen funktionieren ja nicht. Ein paar Jahre lang kommen Sklaven frei, wenn die Besitzer gegen Importvorschriften verstoßen. Manche belegen, dass ihre Mutter frei war. Das macht sie automatisch zu Bürgern. Ganze Großfamilien gewinnen damit Prozesse. Caesar kann all das nicht anführen. Da steht er im Gerichtssaal für alle sichtbar schwarz. Und Afrikaner gelten in den Augen vieler Christen damals als geborene Sklaven. Genau das führt dann auch Taylors Anwalt ein, John Adams. Ja, John Adams, der spätere zweite Präsident der USA.
Das war reines Taktieren von Adams. Und man kann letztendlich sehen, dass er eine schwache Position vor Gericht hatte, dass er dieses Gerücht überhaupt anführt, ja, Caesar ist ein schwarzer Mann und deswegen wissen wir doch alle, er ist Sklave. Das hatte aber keine rechtliche Aussagekraft. Insofern versuchte Adams da ein bisschen vom Punkt abzulenken. Caesar hatte eine sehr privilegierte Situation, denn es kamen ungefähr 20 Zeugen vor Gericht. Dieser Handel hat stattgefunden, jeder wusste das in dieser Dorfgemeinschaft. Insofern hatte er fast so etwas wie einen schriftlichen Beweis.
Doch Adams kontert, für Caesar ist keine Kaution hinterlegt worden. Das ist damals üblich bei Freigelassenen. Der Staat soll keine Alimente zahlen müssen. Der Richter entscheidet schließlich für Caesar. Aber frei ist er noch nicht. Taylor geht gleich in Berufung. Er hat ja Geld und seinen Ruf zu verlieren. Jetzt startet ein juristischer Kleinkrieg mit Winkelzügen, die man heute kaum noch versteht.
So ein Prozess musste für Caesar ein unglaublicher Stress gewesen sein, denn es ging hier wirklich ums Ganze. Er hatte sich schon als freier Mann gewähnt und hatte sich auch schon so verhalten und jetzt war das auf dem Prüfstand und es ging letztendlich nochmal darum, musste er nochmal, in seinen Augen nochmal, diesen Sklavenstatus annehmen. Das muss eine unfassbare psychische Belastung gewesen sein natürlich.
Der Richter urteilt für Caesar. Und wieder kommt er nicht frei. Taylor geht bis zur letzten Instanz, zum Superior Court in Ipswich. Hier landet der Fall vor der Jury.
Das waren Weiße, mit Sicherheit auch zum großen Teil sklavenhaltende Männer, Gentlemen. Das heißt, diese Männer, die da über Caesar richteten, waren Taylor und ähnlichen Männern eben sehr viel ähnlicher als natürlich Caesars und seinem rechtlichen Status.
Caesar hat zwei Prozesse durchgestanden und klar gewonnen. So weit ist er gekommen. Und nun werden Sklavenhalter über ihn richten?
Die Jury befindet Samuel Taylor für schuldig und spricht besagtem Caesar einen Schadensersatz von 5 Pfund, 13 Schilling und 4 Pence zu.
Wenn da wirklich Unrecht geschehen ist und sich jemand ungerecht verhalten hat, dann konnte man in diesen Kontexten schon auch zugestehen, er muss frei sein. Das ist das Interessante an diesen Freiheitsprozessen, dass sie eben häufig erfolgreich waren. Man darf nicht den kurzsichtigen Schluss machen, dass man sagt, naja, hier wurde ja die Sklaverei an sich vor Gericht diskutiert, sondern es geht um diesen ganz speziellen Fall.
Wie viele solcher Caesars es letztlich gab, das weiß man nicht. Noch niemand hat alle Stadtarchive der USA durchforstet. Caesars Spur verliert sich nach dem Urteil. Sein Schicksal kennen wir ja ohnehin nur durch die Gerichtsakten.
Er hatte ja seinen Job als Ledergerber. Das heißt, er ist nicht wie andere Versklavte sicherlich nach solchen Prozessen auch finanziell in Schwierigkeiten gekommen, sondern er konnte sich selber ernähren und ja, war dann wirklich ein freier Mann.
Das bleibt seltsam. Ein Sklave konnte damals schon in einem engen rechtlichen Rahmen feststellen, dass seine Lage illegal war. Obwohl Sklaverei grundsätzlich erlaubt war. Und in einem solchen Rechtssystem glaubte Caesar immer an seine Chancen und bekam sie.
Sklave verklagt Herrn, und zwar erfolgreich. Pascal Fischer hat uns die Geschichte von Caesar erzählt, einem Sklaven, der seine Freiheit vor Gericht erstritten hat. Auf die Geschichte ist die Historikerin Caroline Retzlaff gestoßen. Bald erscheint ihr Buch Won't the Law Give Me My Freedom? Sklaverei vor Gericht.
Deutschlandfunk Nova 100.
Ich sag euch, die Hölle,
Ein ästhetischer Albtraum. Neubausiedlung bei Willich in der Nähe von Düsseldorf. Frag mich nicht, wie ich da reingeraten bin, aber ich war neulich mal da und ich habe sofort Beklemmungen gekriegt. Ich Hippie-Kind, im alten Bauernhof aufgewachsen. Diese Siedlung da in Willich, für mich der Inbegriff deutscher Spießigkeit. So ein Neubaugebiet auf der grünen Wiese, kennt man ja, entstehen überall. Aber jetzt nicht diese Reihenhäuser, eins wie das andere, sogar noch schlimmer. In diesem Neubaugebiet da darf jeder bauen, wie er will. Und dann steht da das blau verklinkerte Häuschen neben einer viktorianisch anmutenden Mini-Villa mit schönen Säulchen. Ja, oder das schlichte und kantige Bauhaus geprägte Dings neben einem Fertighaus mit rosa gedecktem Dach. Total individuell alles und total zum Kotzen. Unser Autor Christian Rex sieht das ähnlich wie ich. Ein Eigenheim, worauf ja so viele hinarbeiten, das Zuhause für die Familie, in dem wir alt werden können. So ein Eigenheim, das war nie Christians Plan. Ganz im Gegenteil, es war sein Albtraum. Trotzdem hat er eins gekauft und daran ist dann seine Beziehung zerbrochen. Ich wollte von Christian wissen, Albtraum, Eigenheim, was war dein Traum?
Also mein Traum war es eigentlich immer auszuwandern. Ich hatte immer die Vorstellung, weil ich Surfer bin, dass ich irgendwann irgendwo hinziehen könnte, wo immer die Sonne scheint, wo ich regelmäßig die Möglichkeit habe, surfen zu gehen und vielleicht dann auch tatsächlich dort was zu erwerben oder wie auch immer dort zu leben und mir den Lebensunterhalt auch zu verdienen. Aber das Ziel war immer raus aus Deutschland, irgendwo hin, wo es Wellen gibt.
Woher kommt dieser Traum, so ein bisschen Gegenmodell zu deiner Jugend, zu deinen Eltern?
Das kann man schon so sagen. Also ich bin in einem eigenständig gebauten freistehenden Haus in Mettmann aufgewachsen. Das ist eine Kleinstadt ganz in der Nähe des Neandertals. Da habe ich 20 Jahre gewohnt. Das war irgendwie heile Welt. Ich habe zwei kleine Brüder gehabt. Meine Eltern wohnen immer noch dort. Aber schon eine kleine heile Welt, aus der ich immer raus wollte. Ich wollte in die große Welt.
Aber so eine kleine heile Welt kann doch auch großartig sein, wenn man mal ein paar Monate weg ist, weiß man, wohin man zurückgehen kann. So ein Haus, was der Familie gehört, das hat doch auch was Schönes, oder nicht?
Das ist tatsächlich so. Also ich freue mich, dass meine Eltern diese Basis immer haben und diese Basis auch irgendwo für die Familie immer noch da ist. Trotzdem für mich selber war dieses Lebensmodell nicht so erstrebenswert. Dieses Eigentum, dieser Besitz ist für mich ein bisschen Stillstand und Feststecken.
Du warst dann viel unterwegs und du warst nicht alleine unterwegs. Du hast tatsächlich, und das ist ja, muss man erstmal schaffen, eine Freundin gefunden, die diesen Traum von Freiheit, von Surfen und Reisen mit dir mitgelebt hat, oder?
Ja, ich habe vor ziemlich langer Zeit, also jetzt sind es mittlerweile 15 Jahre her, eine Frau kennengelernt, die genau das repräsentiert hat, was du eigentlich beschrieben hast. Die auch diesen Freiheitsdrang, dieses Lebensgefühl, Surfen und sie war eine ziemlich erfolgreiche Wakeboarderin, fühlt sich auf dem Skateboard wohl und hat sich für Surfen interessiert und ich habe sie dann natürlich sozusagen mitgenommen. Kommen wir erkunden die Welt und wir gehen surfen zusammen. Wir sind dann zusammen viel um die Welt gereist und haben so in den Tag hinein eigentlich gelebt. Und unser Beziehungsvertrag, wenn man sowas jetzt mal so sagen kann, war irgendwo auch immer, irgendwann, spätestens wenn wir 30 sind, gehen wir ins Ausland. Und irgendwann ist sie dann schwanger geworden.
Das passiert ja dann oft. Wenn man weiß, da ist ein Kind im Anmarsch, auch wenn man freiheitsliebend ist, wenn man Surfer ist und weiß ich was, dass einen die Realität so ein bisschen einholt und dass man dann zum Spießer wird. Die Geschichten hört man ja oft. War das bei dir auch so? Dass man vernünftig wird.
Ja, es war schon bei mir auch so, auch mit einem anderen Effekt allerdings. Wenn man ein Kind bekommt, du kennst es auch, dann verändern sich die Dinge. Dann
ja, man denkt über das Leben nach und über Sachen, die man vorher nie in Gedanken hatte sozusagen.
Genau, ne? Und man will Dinge in Bahnen lenken, um natürlich auch das Leben für seine Kinder irgendwo oder für die ganze Familie dann zu organisieren. Bei mir ist es dann aber nicht so gewesen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist mit der Surferei zu Ende, sondern ich habe das Gegenteil gedacht. So, wir haben es bis jetzt nicht geschafft, ja, in diesen 11 Jahren das Land zu verlassen. Jetzt bekommen wir ein Kind, was wir uns auch irgendwie gewünscht haben. Also wir haben jetzt nicht irgendwie lange, lange Zeit darauf hingeplant, dass man mehr so auch aus dem Blauen heraus, okay, wir sind schwanger, super, freuen wir uns. Aber dann haben wir uns natürlich, oder ich mir speziell dann Gedanken gemacht, wo will ich denn hin? Und wir haben gedacht, oder ich habe gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt müssen wir dann wirklich gehen, jetzt müssen wir los, jetzt müssen wir raus aus Deutschland, auswandern, dieses neue Zuhause finden, jetzt oder nie. Weil wenn das Kind irgendwann in den Kindergarten geht oder in die Schule, wird es immer schwieriger.
Nun sind es ja zwei Menschen, die ein Kind kriegen. Was hat denn deine Freundin gedacht? Sah die das genauso wie du?
Es ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich hat es schon irgendwo in ihr geschlummert, dass es bei ihr in eine andere Richtung gehen könnte. Aber in dieser Schwangerschaft war unser Leben, unser gemeinsames Leben, nochmal ganz leicht, sag ich mal. Ja, da haben wir wirklich nochmal ins Blaue gesponnen. Was können wir denn machen mit unserem Leben? Vielleicht können wir wirklich auswandern. Wir haben natürlich beide irgendwo an diese Option Elternzeit gedacht. Speziell ich habe gedacht, boah, super, ich nehme so lange Elternzeit wie möglich und dann fahren wir zusammen mit meinem alten Bulli. Ich habe einen 70er Jahre T2.
Oh, wunderschön, mein Traum
Hippie,
auch.
Hippie Bulli. Und ich habe gedacht, jetzt gut, dann fahren wir mit dem Ding einfach los, machen von April bis Oktober eine große Reise und suchen auf dieser Reise den Ort, an dem wir bleiben können. Ne? Und darauf habe ich so ein bisschen gebaut. Ich habe gedacht, ja, das könnte was werden. Da können wir unseren Traum oder im Endeffekt natürlich im Nachhinein ist es mein Traum, dort können wir den realisieren. Hm. Hat leider nicht so geklappt.
Ja, warum nicht? Was ist da passiert?
Naja, es begann eigentlich dann schon mit der Vorbereitung. Ich wollte unseren Bus dann natürlich babytauglich machen, neuen Innenausbau, Standheizung, Gurte hinten etc. pp. Hab da monatelang dran gearbeitet im frühen Frühling und sie hat sich da schon so ein bisschen gesträubt, da so hektisch und so schnell und so lange aufzubrechen. Ich habe meinen Kopf aber irgendwo durchgesetzt, habe gesagt, ich will das machen, wir machen das, das ist super, das ist toll und so. Und dann sind wir tatsächlich Anfang Mai losgefahren in dieser Elternzeit nach Südfrankreich mit dem Bus. Sie hatte da schon Angst, dass das nicht sicher wäre. Also bin ich vorgefahren, die beiden sind hinterher geflogen, habe sie dann abgeholt. Und dann waren wir erstmal im Baskenland, unten in Südfrankreich.
Deine Freundin, ist sie das denn dann mitgegangen? Es hört sich ja, du hast es ja selber gesagt, du hast irgendwie deinen Kopf durchgesetzt. Mhm. War sie davon überzeugt von dieser Reise oder nicht wirklich? Wie war das?
Also sie war vorher schon nicht richtig überzeugt, aber spätestens als wir dann dort waren und das Ganze dann so Realität wurde und ich dann dachte, yes, jetzt geht das los, jetzt sind wir die Happy Hippie Family, sag ich. Und ja, und dann merkte ich, nee, bei ihr ist das überhaupt nicht so. Ja, sie nervt es, dass das alles auf so engem Raum passiert. Das Wetter war leider auch oft schlecht, das hat uns auch nicht in die Karten gespielt.
Und wie war es mit dem Geld eigentlich?
Also ich arbeite nicht nur als Journalist, ich arbeite auch als Sprecher und ich habe mir gedacht, solange ich ein eigenes Studio bei mir habe, dann kann ich theoretisch egal wo eigentlich auf der Erde leben.
Also du kriegst Texte per Mail geschickt und sprichst die ein
ganz
im VW-Bus.
Ganz genau. Und ja, im VW-Bus, das war so die kühnste Vision, ja, aber einfach in der Elternzeit
der
darf man ja
gerade
auch nichts,
nicht aufs Dach trommelt.
Ja, genau. Und das Kind nicht schreit. Ne? Aber in der Elternzeit, da darf man ja auch gar nichts verdienen. Aber ansonsten, ich hatte Elternzeit und habe alles, was da reinkam, für diesen Trip investiert.
Wie war es denn dann?
Es war schrecklich. Es war furchtbar. Wir haben uns nur gestritten aufgrund dieser Enge. Ich habe halt immer gesagt, hey, entspann dich, ja, wir sind am Meer, du kannst surfen, unser Kind ist da. Bei ihr war es das Gegenteil, also sie ist völlig unentspannt geworden, wir haben uns nur noch gestritten, es flogen die Fetzen wie noch nie, wir haben Sachen nacheinander geworfen, also es war ganz furchtbar.
Und was hat der dann gemacht, was ist passiert?
Eines Tages hat sie dann einfach gesagt, so, ich fliege mit unserem Sohn zurück.
Hatte die Tickets Montag. Sozusagen schon
in der Hand? Genau, hatte die Tickets, hatte schon gebucht und...
Was hast du gemacht?
Ich habe das erstmal geschluckt, ja. Ich meine, wir haben uns dann tatsächlich auch mal richtig ernsthaft unterhalten und haben auch schon mal darüber gesprochen, dass wenn das so weitergeht mit uns, dass das keine Zukunft hat. Haben natürlich dennoch beide gehofft, speziell ich, dass es dann doch irgendwie besser werden würde. Die beiden sind dann geflogen. Ich bin dann noch 10 Tage da geblieben. Gedacht, jetzt koste ich das wenigstens noch ein bisschen aus und dann bin ich auch nach Hause.
Zurück nach Hause, nach Deutschland. Jetzt musst du uns nochmal gerade sagen, wo habt ihr denn da überhaupt gewohnt?
Wir haben zusammen gewohnt auf einem kleinen Bauernhof, einem ehemaligen Bauernhof im Hühnerstall.
Hört sich auch romantisch an.
Ja, ist romantisch, ein bisschen Hippie, war sehr billig in der Miete, hat deswegen für mich irgendwo gepasst. Problem war, es gab eine Wand, die ein bisschen schimmelig war und das hat ihr natürlich überhaupt nicht geschmeckt. Ich fand es auch nicht toll, ich fand es aber nicht so dramatisch wie sie. Wir haben dann da noch 4 Monate gewohnt. In der Zeit habe ich mir aber quasi täglich nur anhören müssen, wir müssen umziehen, wir müssen hier raus. Ich will aber keine Miete zahlen, ich will was kaufen, wir müssen investieren. Ja, die Zinsen sind so günstig wie noch nie und so. Und das war natürlich was ich überhaupt nicht wollte. Das war ja das absolute Gegenteil meines Traums. Ich wollte ja raus, auswandern und dann kommt sie daher, wir müssen ein Haus kaufen, ein Reihenhaus natürlich, weil ein anderes konnten wir uns ja auch nicht leisten. Also,
so eine schöne Villa?
Ja, genau. Nee, also wir haben dann uns irgendwelche Bruchbuden angeguckt, die renovierungsbedürftig waren. Es war wirklich furchtbar. Ja. Ich habe mich gesehen, da irgendwie ewig renovierend und dann ewig in diesem Haus wohnend und nie mehr da wegkommend. Also es war für mich die Horrorvorstellung.
Aber dann habt ihr was gefunden, oder?
Ja, wir haben halt so lange gesucht, bis wir dann leider für mich was gefunden haben. Ich konnte dann auch nicht mehr Nein sagen irgendwann. Sie hat dann alles klar gemacht, die ganze Finanzierung. Ich hatte von nichts eine Ahnung. Also sie hat das alles organisiert, hat sich da reingelesen, Elternbürgschaft geholt und die Kredite und den Bausparvertrag und das ganze volle Programm. Und ja, eines Tages saßen wir dann beim Notar und da ging es dann darum, dieses Haus dann tatsächlich auch zu kaufen.
Also wirklich ein klassisches Reihenhaus in?
Monheim am Rhein, 50er Jahre. Viele alte Leute, die so in der Nachbarschaft sind, also die das halt auch wirklich original in jungen Jahren in den 50ern gekauft haben und jetzt alt sind.
Mit den Häusern gealtert sind, ja.
Mit den Häusern gealtert, ein paar von denen sind schon gestorben. Da sind dann vielleicht so junge Familien eingezogen wie wir, aber der Großteil doch sehr, sehr alt, sehr, sehr spießig.
Also wirklich genau das Gegenteil dessen, was du dir erträumt hast. Und trotzdem seid ihr eingezogen, ne?
Ja, ich habe es gemacht. Ich habe, wenn du hast Kinder, du denkst, du hast eine Familie, du willst es halt irgendwie retten, ja, zum Wohle auch deines Kindes, ne? Du willst halt ihm eine Familie bieten. Das ist zumindest das, was ich wollte. Die Möglichkeit, dass wir uns dann tatsächlich trennen, war erstmal für mich noch abwegig oder weit weg. Sie hat auch immer gesagt, wenn wir dieses Haus haben, haben wir mehr Platz und dann haben wir mehr Rückzugsmöglichkeiten und dann wird das alles zwischen uns wieder entspannter.
Nur seid ihr eingezogen. Ist das wahr geworden, Ihre Hoffnung, deine Hoffnung?
Nee, es wurde nur noch schlimmer. Ich habe genau 3 Wochen dann drin gewohnt. Wir sind umgezogen und dann war es vorbei. Dann war das irgendwie klar. Also es ging nicht. Ja? Also dieses Haus, das hat es nur noch schlimmer gemacht für mich, zwischen uns. Ich meine, man kann Streit immer nur noch weiter steigern, aber das war halt einfach so, wir wussten beide, es geht nicht mehr. Und dann haben wir an einem Abend das Kind ins Bett gebracht und danach saßen wir auf dem Hausflur und haben gesagt, okay, wie viel Geld kriegst du? Wann sehe ich meinen Sohn? Und das war's.
Wo bist du dann hin?
Ich wusste natürlich gar nicht, wohin. Also, mein Traum war geplatzt, ne? Jetzt eine Wohnung mieten. Ich wusste jetzt nicht wo, in Monheim wollte ich nicht. Ich hatte vorher in Köln gewohnt. Wollte ich jetzt auch irgendwie nicht, ich wusste es halt nicht. Und dann habe ich einfach meinen Bus genommen und bin auf dem Dauercampingplatz an der Wasserskianlage und habe da den ersten Sommer verbracht. Fand es auch erstaunlicherweise total super, nach einer kurzen Eingewöhnungszeit, weil es ja doch sehr spießig auch.
Ne? Das aber, ist ja das Reihenhaus in klein und draußen. Ne?
So ein bisschen, ja, so schrebergartenmäßig. Aber ja. Es ist immerhin Wasser um die Ecke und so ein gewisses Freiheitsgefühl.
Und Wasserski ist fast Surfen.
Nee, nicht wirklich, aber
ja, ich verstehe.
Schon ein bisschen, ja. Also das habe ich gemacht, das kann man nur im Sommer machen. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, habe dann gedacht, du willst ein guter Vater sein, habe im kommenden Winter dann eine kleine Wohnung gemietet, auch in Monheim, direkt bei denen um die Ecke. Aber das war es auch nicht. Es hat mich in 4 Monaten kein Mensch besucht. Ich kannte dort keinen auch. Ne? Und habe das dann wieder gekündigt, war dann den Sommer drauf wieder auf dem Campingplatz, war den Winter darauf dann in der WG in Köln, weil ich dachte, ich muss zurück ins Leben. Aber ist natürlich auch kein Zuhause für meinen Sohn. Ne? Und habe jetzt gestern eine kleine Zweizimmerwohnung in Monheim unterschrieben. Zur Miete natürlich.
Christian Rex über seine Geschichte mit dem Eigenheim. Übrigens, der Bus, ne, der steht natürlich immer noch auf dem Campingplatz am Wasser. Na klar.
Deutschlandfunk Nova 100.
Wie liebevoll man über einen Gegenstand hauchen kann. Ein Kumpel von mir macht das. Seine Plattensammlung, sein Schatz. Ja, wenn er Musik hören will, dann streicht er mit dem Finger zärtlich über die Plattenrücken im Regal, hält dann irgendwann inne und holt eine Platte raus, betrachtet sie mit Stolz wie ein Foto seines Kindes und dann eben das Hauchen. Ich muss dann immer aufpassen, dass ich nicht loslache. Ich kann überhaupt nichts damit anfangen. Also mit der Musik, ja, die ist gut, der hat einen guten Geschmack, aber die Platten, MP3 war für mich ein Segen. Na, und jetzt erst Spotify. Ich liebe Musik, aber auf Platten ist sie natürlich wirklich unpraktisch zu konsumieren und es zerkratzt ja alles. Ich kann es nicht verstehen, wie man sowas besitzen will. und um sich haben will. Und wenn man dann auch noch ein Vermögen dafür ausgibt, wie das Kunstsammler zum Beispiel machen für Kunst, so viel Geld für etwas, das man sich an die Wand hängt oder noch besser in den wohltemperierten Keller legt. Noch schräger wird es jetzt aber bei der Geschichte von Tim Steiner. Er ist vermutlich das einzige lebende Kunstwerk der Welt. Ja, wirklich. Und er ist im Besitz eines Kunstsammlers. Nur holt der Tim Steiner nicht ab und zu aus dem Regal und pustet zärtlich den Staub aus seinen Haaren. Nee, nee. Tim kann man treffen. Und so hat sich Daniel Stender die Besitzverhältnisse in dieser Geschichte vom Kunstwerk selbst erklären lassen.
Wenn die Mona Lisa sprechen könnte, dann würde sie sich vermutlich beschweren. Über all diese Leute, die ihr Museum ins Gesicht atmen und diskutieren, ob sie lächelt oder nicht.
Hallo, hallo, hallo.
Ich kenne ein Kunstwerk, das sprechen kann. Es ist nicht die Mona Lisa. Das Kunstwerk, das ich kenne, wohnt in Zürich und heißt...
Tim Steiner. Ich bin 37 Jahre alt, komme aus Zürich, arbeite als Studio Manager in Zürich in einem Tattoo-Studio.
Tim sagt Sachen wie...
Ich möchte unbedingt dir gehören.
Doch dazu später. Tim trägt eine blaue Kapuzenjacke, einen Hut, den auch ein Angler tragen könnte, oder ein Hip-Hopper. An den Rändern seiner Kleidung sind die Ansätze von Tattoos zu erkennen.
Ich bin ab und zu ein ausgestelltes Kunstwerk.
Ich treffe Tim Steiner im Gewerbemuseum Winterthur. Hier war er für eine Tattoo-Ausstellung als Kunstwerk ausgestellt. Vermutlich läuft jedes längere Gespräch mit ihm auf eine Frage hinaus. Wie wird ein Mensch ein Kunstwerk?
Im Jahr 2006 hat meine Freundin in der Zürcher Kunstgalerie Döpuri und Luxemburg gearbeitet. Und sie hat mich kontaktiert und gesagt, wir haben einen Künstler, der möchte einen Mensch tätowieren und verkaufen. Und dann habe ich gesagt, ich würde das gerne machen und so ist es losgegangen.
Kurze Zeit später bekam Tim von dem Künstler Wim Delvoye ein rückenfüllendes Tattoo verpasst. Im Grunde ist Tim also nur der Rahmen für das Kunstwerk auf seinem Rücken. Aber da sich Mensch und Werk in diesem Fall schlecht trennen lassen, ist es auch okay zu sagen, dass Tim selbst das Kunstwerk ist. Untrennbar verbunden mit dem Kunstwerk Tim sind noch zwei andere Menschen, Wim Delvoye und Rick Reinking. Der eine hat das Kunstwerk erschaffen, der andere hat es gekauft. Ja, Tim Steiner hat einen Besitzer, den Hamburger Kunstsammler Rick Reinking. Alles begann in den 2000er Jahren. Der belgische Künstler Wim Delvoye kam auf die Idee, Schweine zu tätowieren. Und weil er das in der EU aus tierrechtlichen Gründen nicht durfte, verlegte er seine Tattoo-Farm nach China.
Ich war selber in China, in der Farm, wo er die Schweine tätowiert. Ich habe dort das Schwein Tim kennengelernt, was nach Sylvie die gleiche Tätowierung hat wie ich, weil mein Tattoo basiert ja auf dem Schwein Sylvie.
Außer Sylvie tätowierte Delvoye mehr als ein Dutzend Schweine mit klassischen Motiven. Totenköpfe, Adler, US-Fahnen, Motorradkolben. Bis die Rücken der Schweine so bunt waren wie die von freundlichen LSD-Rockern. Ganz unten auf den Rücken des Schweins, knapp über den Hintern, setzte Wim Delvoye jedes Mal sein Logo.
Nachdem ich fertiggestellt wurde, hat Wim Tim das Schwein gemacht, was auch meine Tätowierung trägt.
Die Idee hinter den tätowierten Schweinen ist, den Kunstmarkt zu kritisieren. Denn der Kunstmarkt kauft alles, was ein namhafter Künstler anbietet, wenn die Idee gut ist. Und Wims Idee war, nun ja, zumindest interessant. Nach dem Tod wurde den Schweinen der tätowierte Rücken abgezogen, gerahmt und verkauft. Ein totes Schwein war mehr wert als ein lebendiges. Bis zu 100.000 Euro sollen dafür schon bezahlt worden sein. Mittlerweile sind die Schweine alle tot. Die Idee aber lebt weiter. Durch Tim.
Also meine Freundin hat gesagt, nein, ich möchte nicht, dass du das tust. Du setzt dich mit deiner Materie und deiner Welt auseinander, die du nicht kennst. Du wirst zu einem Spielball, wo du keine Kontrolle haben wirst. Dann haben wir 2 Wochen diskutiert, dann hat sie gesagt, ja, okay.
Auf das Motiv der Tätowierung hatte Tim keinen Einfluss.
Das Sujet war auf dem Schwein Sylvie, musste angepasst werden, weil ich einfach weniger Platz habe. Aber ich hatte keinen Einfluss, was drauf ist, was weggenommen wird.
Und auch wenn er das so nicht gesagt hat, ich habe den leisen Verdacht, dass Tim selbst sich ein ganz anderes Tattoo ausgesucht hätte.
Also das Zentrale ist eine schwarz-graue Madonna. Drüber ist ein Day of the Dead Totenkopf mit Rosen über die Schultern. Dann hat es Vögel und Fledermäuse, Sonnenstrahlen, Käufische mit kleinen Kindern drauf. Also ein bisschen alles. Völlig sinnlos.
Aber das Kunstwerk entscheidet eben nicht darüber, wie es gestaltet wird. Danach ging alles sehr schnell. Oder zumindest könnte man es sehr schnell erzählen. Tim wurde tätowiert, 40 Stunden lang.
Ich bin gestorben und wiedergeboren, ja. Es war grauenhaft.
Zum Schluss setzte Wim Delwa seine Signatur bei einer Live-Performance über Tims rechte Pobacke.
Am Anfang hatte ich dieses große Gefühl, oh, ich werde ewig existieren und lalala. Nee, Mensch, an mich wird sich kein Mensch erinnern. An Wim Delwa schon.
Tim wurde ausgestellt mit dem Gesicht zur Wand.
Das war beängstigend. Einfach eben, weil ich nicht sah, wie die Leute reagierten. Ich habe mich sehr nackt gefühlt, sehr ausgestellt.
Tim wurde Sammlern vorgestellt und verkauft. Wie gesagt, an den Sammler Rick Reinking für 150.000 Euro. Das Geld wurde zwischen der Galerie, Wim Delwa und Tim aufgeteilt. Im Gegenzug verpflichtete sich Tim, das Kunstwerk auf seinem Rücken für 3 bis 4 Wochen im Jahr auszustellen. Sein Leben lang.
Nach meinem Tod wird die Haut hoffentlich entfernt und gerahmt, rechteckig, wie ein schönes Bild. Und dann dem jetzigen Besitzer übergeben. Dann war's das. Dann hat Tim mit dem Projekt wirklich nichts mehr zu tun.
Allerdings, der Kaufvertrag hat eine Klausel. Tim kann jederzeit damit aufhören, ein Kunstwerk zu sein.
Sonst wäre es Sklaverei. Und das ist gesetzeswidrig. Diese ganze Arbeit basiert auf einem intellektuellen Konzept, keiner Realität. Wenn Wim nicht mehr will, Rick nicht mehr und ich, dann ist es sofort vorbei.
Denn Tim will überhaupt nicht damit aufhören. Klar, denn das Kunstwerk Tim kommt rum in der Welt. Er wurde in Shanghai ausgestellt, in Basel, im Louvre, gar nicht so weit von der Mona Lisa entfernt. Sogar im australischen Tasmanien saß er 4 Monate lang in einer Ausstellung, aber vielleicht sollte man diese Geschichte langsamer erzählen. Tim kennt seinen Eigentümer schon länger. Rick Reinking war eine Art Stammgast in der Zürcher Galerie, in der alles begann.
Über die Jahre weg habe ich ihn sehr, sehr gern gehabt und gemocht. Und als das Projekt dann kam, habe ich es ihm vorgeschlagen und habe gesagt, ich möchte unbedingt dir gehören. Und Rick hat gesagt, nein, das will ich nicht. Und das ging dann hin und her. Und jedes Mal, wenn er nach Zürich kam, haben wir viel Alkohol getrunken und das thematisiert.
Die Entscheidung, Tim zu kaufen, fiel Rick Reinking nicht leicht. Ein Jahr lang hat er sich diesen Schritt überlegt.
Und dann traf er, glaube ich, eine Sammlerin, die er kannte, hat ihr dieses Projekt erklärt. Und sie hat gesagt, Rick, tu das nicht, das trägt die Handschrift des Teufels. Und mit dieser Aussage hat er sich für die Arbeit entschieden. Und so ging das Ganze dann los.
Zuerst aber hat der Kunstsammler Rick Reinking gezögert, das Kunstwerk Tim zu kaufen. Warum? Das wollte ich Rick Reinking unbedingt fragen, aber er hatte keine Lust auf ein Interview. Rick ist in dieser Geschichte eben der, der immer Nein sagt. Tja, also zurück zu Tim. Der Verkauf gab dem Projekt einen großen Schwung. Das Telefon stand nicht mehr still und alles wurde größer, wichtiger. Je öfter Tim auf seiner Box saß, umso mehr hatte er Zeit, darüber nachzudenken, was er da eigentlich macht. Denn anders als die Mona Lisa ist er ja ein lebendiges Kunstwerk. Und wenn die Besucher das Kunstwerk Tim schlecht finden, dann rufen sie nicht etwa bei Wim Delvaux an, sondern sie beschweren sich direkt bei Tim.
Die gucken und sehen, wie er auf einer Kiste sitzt und denken, der verdient viel Kohle damit und muss nichts machen. Sitz mal 500 Stunden regungslos auf einer Box, dann reden wir wieder. Wie jeder in seiner Arbeit möchte ich auch ein bisschen Respekt für das, was ich mache.
Und daher steckt sich Tim auf seiner Box immer Ohrstöpsel rein und schaltet ab. Was ich aber an Tim immer noch nicht so ganz verstehe, ist diese Sache mit dem Tod.
Mein Tod, nein, das ist kein Thema für mich.
Denn anders als Tim habe ich Angst vor dem Tod, dem Sterben, dem Verfall. Und die Vorstellung, dass meine Haut an einer Wand hängt, wenn ich selbst schon längst nicht mehr da bin, die finde ich beunruhigend. Makaber, morbide, ekelhaft. Warum macht er das? Hier ist meine Theorie. Tim tut, was er tut, weil er nichts im Leben ernst nimmt. Am allerwenigsten sein eigenes Leben. Hier die Indizien für diese Theorie. Tim war Tankwart.
Das war eine der letzten Service-Tankstellen in der Schweiz, also alte Schule, Scheiben putzen, Öldruck kontrollieren.
Tim hat sein Studium abgebrochen.
Weil es nicht geht, wenn man in Amerika Literatur und Theater studiert hat, dass man Tankwart wird.
Tim sorgt sich nicht um seine Rente.
Was passiert mit dem armen Tim, wenn er mit 67 pensioniert wird? Das ist 30 Jahre von dem jetzigen Zeitpunkt entfernt.
Und wenn ich ihn auf den Tod anspreche, dann erzählt er, am liebsten wäre ihm ein Szenario wie in diesem Film von Louis de Funès, in dem eine wilde Meute einen Mann jagt, dessen Rücken tätowiert ist.
150 Millionen.
Ergo, Tim Steiner nimmt nichts auf der Welt ernst. Und auch diese Kunstsache ist eigentlich ein Witz. Aber das stimmt nicht. Denn wenn Tim etwas ernst nimmt, dann genau dieses Projekt, das ihn zu einem Objekt macht, über das andere verfügen können.
Ich mache das nicht zum Spaß. Und ich nehme die Kunst sehr ernst. Ich nehme Wim unglaublich ernst. Ich repräsentiere Wim seit 8 Jahren. Und immer, weißt du, es geht nicht nur darum, dass, wenn ich ausgestellt werde, in jeden öffentlichen Situation, in der ich bin, kommt jemand und 10 Minuten später bin ich mich am Ausziehen. Und ich muss mich für Wim wehren, wegen den tätowierten Schweinen. Also Wim ist eine Omnipräsenz in meinem Leben.
Und mindestens so wichtig wie der Künstler für das Kunstwerk ist auch der Eigentümer entscheidend. Denn im Leben eines Kunstwerks sagt der Eigentümer, wo es lang geht. Das wurde Tim 2012 klar, als er in Tasmanien im MoNA, einem Museum für moderne Kunst, ausgestellt wurde. Tim und Tasmanien, das war ganz große Liebe. Leute, die nur angeln und Bier trinken gehen, fern von der ganzen Welt und ein begeistertes Museum, das ihn kaufen will.
Als ich in Tasmanien war, im MoNA-Museum, haben sie mir nach 4 Monaten gesagt, sie würden mich gerne kaufen. Und diese 4 Monaten waren die besten, die ich je hatte.
Das einzige Problem war Rick Reinking.
Ich habe dann Rick drauf angesprochen und Rick hat gesagt, nein.
Denn Rick Reinking verkauft seine Kunst nicht.
Und ob ich da Freude dran habe oder nicht, darum darf es nicht gehen. Ich gehöre Rick Reinking, solange er will.
Vielleicht ist er es nicht immer gern, aber Tim Steiner versteht sich tatsächlich als das Eigentum einer anderen Person.
Daniel Stender hat Tim Steiner getroffen, den Mann, der als Kunstwerk schon im Louvre ausgestellt wurde. 4 Geschichten zu Eigentum haben wir gehört in dieser 100. Könntest du dir vorstellen, Wolfgang, deinen Rücken zu verkaufen?
Nee, könnte ich mir nicht. Also interessant ist die Sache schon. Ne? Es ist ja eigentlich ein Spiel, hätte vor keinem Gericht Bestand, wenn da jemand klagen sollte auf diesen Rücken. Aber es ist interessant schon, weil Eigentum ist letztlich ja auch nur deshalb Eigentum, weil wir alle daran glauben, dass es Eigentum ist.
Und dann gibt es ja noch geistiges Eigentum. Und diese Sendung wurde aus dem geistigen Eigentum unserer Autoren zusammengesetzt. Hanna Ender hat Margarita Lucero getroffen, die in East L.A. um ihr Haus gekämpft hat. Pascal Fischer hat uns die Geschichte von César erzählt, dem Sklaven, der gegen seinen Besitzer geklagt hat. Christian Rex war da mit dem Albtraum Eigenheim und Daniel Stender, der Tim Steiner getroffen hat, das lebende Kunstwerk. Danke auch dir, Wolfgang.
Sehr gern.
Redakteur der Sendung. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deutschlandfunk Nova 100. Mi esperanza es que me voy
a quedar en mi casa, porque es mi casa. Ich bin selber Kundin der Deutschen Bank und 2 Wochen nachdem meine erste Reportage über das Fort Lucero on air ging, wollte ich Geld abheben mit meiner Deutsche Bankkarte und war am Geldautomaten und die Karte hat nicht mehr funktioniert. Und mein erster Gedanke war, oh, jetzt haben sie mich. Die Deutsche Bank hat, keine Ahnung, meine Karte gesperrt oder denen hat die Reportage nicht gefallen. Da haben sie sich ans Bein gepinkelt gefühlt und jetzt sperren sie alle meine Konten aus Deutschland oder New York oder wo auch immer. Es hat sich dann herausgestellt, dass meine Karte durch einen Magnet in meiner Handtasche zerstört wurde.
Solange ich ein eigenes Studio bei mir habe, dann kann ich theoretisch egal wo eigentlich auf der Erde leben.
Also du kriegst Texte per Mail geschickt und sprichst die ein.
Ganz genau. Und im VW-Bus, das war so die kühnste Vision. Ja, aber einfach in der Elternzeit
darf man
ja auch nicht.
Wenn der Regen gerade nicht aufs Dach trommelt.
Ja, genau. Und das Kind nicht schreit. Ne?
Das war ein sehr rigides Rechtssystem. Das heißt, man musste ganz genau auf diese verschiedenen Prozedere achten.
Ja, bei meiner Recherche zum Sklaven Caesar, da tauchten ja immer neue Fakten und Hindernisse für den armen Kerl auf. Ne? Hätte sein Anwalt irgendeine Berufsbezeichnung in der Klage vergessen oder irgendeinen Namen falsch geschrieben, dann wäre vielleicht alles vorbei gewesen, abgelehnt, schon vorher. Und die konnten ja nicht im Internet nachschauen oder per Handy sich Infos ranholen. Also eine richtig krass andere Zeit. Und trotzdem ist Caesar irgendwann, so kitschig das klingt, zu einem Vorbild geworden für mich. Hollywood, hier ist noch ein Stoff.
Nach meinem Tod wird die Haut hoffentlich entfernt und gerahmt, rechteckig, wie ein schönes Bild, und dann dem jetzigen Besitzer übergeben.
Ich habe Tim Steiner im Gewerbemuseum in Winterthur interviewt. Dort findet gerade eine Tattoo-Ausstellung statt. Und eines der Ausstellungsgegenstände ist eine Tattoo-Maschine, die heißt Auto Ink, die quasi den Besuchern
Tätowierungen auf die Haut macht. Allerdings keine Tätowierung, sondern mit Tinte, die nicht ganz so lange hält. Und ich war sehr aufgeregt, weil ich bin nicht tätowiert und habe meinen Arm darunter gelegt. Dann wurde mir etwas drauf gemalt. Und als ich das Museum verließ, war diese Tätowierung eigentlich schon so gut wie verblasst. Und na, ich war so ein bisschen traurig, weil ein bisschen länger hätte es schon noch mal halten können.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.